Wir sind beim David dran und wir werden heute mit dem David weitermachen. Ob schon, ich muss sagen, das Teaching ist nicht unbedingt gerade ein wunderschöner, optimaler Abschluss vor der Sommerferien. Und dennoch ist das, was dran ist, und es hat dann von mir aus eine ganz extrem wichtige Botschaft drin. Und ich versuche dann, die gegen Schluss irgendwie ein bisschen überzubringen. Genau. Der David ist zurück in Jerusalem, er ist wieder etabliert und wir haben jetzt ein paar Verse unterschlagen, die schauen wir ein anderes Mal miteinander anschauen, und zwar, wo beschrieben ist, wer welche wichtige Aufgabe hat in seinem Reich. Haben wir schon einmal gehabt, kommt wieder, darum werden wir irgendwann mal noch über die speziellen Männer in Davids Umgebung reden und unter anderem über die 3 und die 30 Helden, und da sind darum ja, spannende, interessante Kapitel dazu gewidmet, dass ich denke, dass man es nicht unterschlagen kann. Von dem her, und jetzt ist eigentlich Frieden. Nicht, es geht mit eigentlich Frieden. Es kann sein, dass in eurem Leben auch eigentlich Frieden ist. Und plötzlich kommt etwas dazwischen. Und wir werden zusammen anschauen. 2. Samuel 21, 1 bis 14. Es war eine Hungernot zu Davids Zeiten 3 Jahre nacheinander. Und David suchte das Angesicht des Herrn, und der Herr sprach: Auf Saul und auf seinem Haus liegt eine Blutschuld, weil er die Gibeoniten getötet hat. Da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen. Die Gibeoniter aber gehörten nicht zu den Israeliten, sondern waren übrig geblieben von den Amoriten. Und die Israeliten hatten ihnen einen Schwur geleistet, jedoch suchte Saul sie auszurotten in seinem Eifer für Israel und Juda. Da sprach David zu den Gibeoniten: Was soll ich für euch tun? Und womit soll ich Sühne schaffen, dass sie das Erbteil des Herrn segnet? Die Gibeoniten sprachen zu ihm: Es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun bei Saul und seinem Hause, auch steht es uns nicht zu, jemanden zu töten in Israel. Er sprach: Was wollt ihr dann, dass ich für euch tun soll? Sie sprachen zum König: Von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibt in allen Landen Israels, von seinen Söhnen soll man uns 7 Männer geben, dass wir sie hinrichten vor dem Herrn in Gibea Sauls, des Erwählten des Herrn. Der König sprach: Ich will sie euch herausgeben. Aber der König verschonte Mephibosheth, den Sohn Jonathans, des Sohns Sauls, um des Seides willen des Herrn, zwischen ihm zwar, der zwischen ihm war, zwischen David und Jonathan, dem Saul. Ich habe es durcheinander. Heute funktioniert es gar nicht, dem Sohn Saul. Aber die beiden Söhne, vielleicht bin ich auch mir, vielleicht bin ich auch für ihre, wer weiß. Aber die beiden Söhne der Rizpa, der Tochter Ajas, die Saul geboren hatte, Ammoni und Mephibosheth, dazu die 5 Söhne der Merab, der Tochter Sauls, die sie dem Adriel geboren hatte, dem Sohn Barzillais aus Mehola, das ist nicht gleich Barzillai, richtig, nahm der König und gab sie in die Hand der Gibeoniter, die richteten sie hin auf den Berge vor dem Herrn, so kamen diese 7 auf einmal um und starben in den ersten Tagen der Ernte, wenn die Gerstenernte anfängt. Dann nahm Rizpa, die Tochter Ajas, ein Sackgewand und breitete es für sich aus, auf dem Fels, am Anfang der Ernte, bis Regen vom Himmel auf die Toten troff und ließ am Tag die Vögel des Himmels nicht an sie kommen, noch des Nachts die Tiere des Feldes. Und es wurde David angesagt, dass Rizpa, die Tochter Ajas, aus Nebenfrau getan hatte. Und David ging hin und nahm die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von den Bürgern von Jabesh in Gilead. Die hatten sie vom Platz in Bethshean hier heimlich weggenommen, wohin die Philister sie gehängt hatten, zu der Zeit, da die Philister Saul schlugen, auf dem Berge Gilboa. Und David brachte die Gebeine Sauls und die Gebeine seines Sohnes Jonathan von dort hinauf, und sie sammelten die Gebeine der, die man hingerichtet hatte, und begruben sie mit den Gebeinen Sauls und seines Sohnes im Lande Benjamin in Zela im Grabe seines Vaters Kisch und taten alles, wie der Herr König geboten hatte. Danach wurde Gott dem Land wieder gnädig. Soviel zum Thema, nicht unbedingt eine spannende, interessante oder ermutigende Geschichte vor der Ferien. Ganz etwas Spezielles, wieder eine ganz spezielle Geschichte, wo man sich sagen kann, ja, was kann ich mit dieser Geschichte überhaupt anfangen? Kann mir die Geschichte überhaupt etwas sagen? Und ich hoffe, bis zum Schluss merke, dass ich die Geschichte extrem viel sagen kann. Weil das wirklich etwas ganz Spannendes, Interessantes ist, wo ein grosses Prinzip im Reich Gottes so wieder hinten dran liegt, das man nicht vergessen darf, wo man gleich relativ schnell außer Acht lassen kann. Der Anfang, der David, hat eigentlich Ruhe und hat 3 Jahre hintereinander Hungersnot. Und das ist offensichtlich atypisch. Das ist offensichtlich etwas, das irgendwo nicht so sein sollte. Und das ist so, es sollte nicht 3 Jahre hintereinander Hungersnot sein. Und was macht der David? Der David macht den einzig Richtigen, er sucht den Herr. Und der Herr gibt ihm tatsächlich eine Antwort. Oder? Und sagt, lass mal schnell, wir haben hier ein historisches Problem, das du damit musst dealen. Weil auf dem Hause von Saul und indirekt natürlich auf Israel liegt eine Blutschuld. Eine Schuld von etwas, was Saul gemacht hat, was er nicht machen sollte. Und das ist jetzt die Situation, wo wir drinnen sind, wo nachher auch der David eine Lösung sucht. Und dazu möchten wir noch ein paar Gedanken weitergeben. Es sind mir ein paar Gedanken und ich habe ein paar Gedanken und am Schluss hat es mir noch ein paar Verse, die versuchen, noch eine Kurve zu kriegen zu den Ferien. Genau.
Genau. Geschichte von David geht weiter. Mir ist gerade im ersten Vers aufgefallen, was heisst, es war eine Hungersnot zu Davids Zeiten, 3 Jahre nacheinander und David suchte das Angesicht des Herrn. Der David hat das Angesicht vom Herrn gesucht. Das ist mir einfach aufgegangen. Was machen wir für Hungersnot? Wir sagen, Herr schenkt Regen, Herr schenkt, dass wir jetzt wieder genug zu essen haben. Herr ändert die Situation jetzt gerade. Und wir tun so, das ist viel Zeit unser Gebet. Schon unsere Ideen drin, was das der Herr machen sollte. Und hier heisst es aber, der David hat das Angesicht vom Herrn gesucht. Und das Problem wäre ja gar nicht gelöst, wenn es einfach geregnet hätte. Und hat den Schlüssel bekommen dafür. Ich merke viel, dass ich denke, das mir wirklich merken in meinem Kopf, wenn ich ein Problem habe, will ich nicht einfach im Herrn sagen, wie er jetzt das Problem lösen soll, sondern ich will viel mehr den Herrn suchen und nach dem Schlüssel fragen. Ihr fragt, der David sucht im Herrn sein Angesicht und fragt nach dem Schlüssel. Und er hat ihn gefunden, weil im Vers 14 heisst nachher, danach wurde Gott dem Land wieder gnädig. Das heisst nicht nachher hat es geregnet, sondern der Herr ist im Land gnädig geworden. Und wenn wir etwas wollen, ist es knapp vom Herrn in unserem Leben. Unverdient. Und nicht mit 7 Körbwäsche machen. Genau. Der David hat anscheinend den Schlüssel zum Problem gefunden. Oder der Herr hat ihn nämlich gezeigt. Genau. Und zwar waren eben die Gibeoniter das Problem gewesen, wie auch immer, wenn man da anschauen will. Genau. Und ich habe nachher geschaut, was ist denn dort überhaupt passiert. Zuerst habe ich mal beim Saul die Gibeoniter gesucht und habe sie nicht so gefunden, aber beim Josua. Wo der Josua das Land eingenommen hat, haben sich die Gibeoniter verkleidet und haben so da, als kämen sie von mega weit her. Dabei waren sie gerade Nachbarn von Israel und haben gefragt, hier können wir einen Bund machen. Weil die Gibeoniter haben geschmückt, Israel hat einen Gott. Und wenn der Gott am Werk ist, haben wir keine Chance. Der Josua wird uns vertreiben. Wäre ja eigentlich auch der Plan gewesen. Wir werden nicht überleben. Darum haben sie die List angewendet. Und nachher im Josua 9,14 heisst, da nahmen die Männer von ihrer Speise, den Herrn aber befragten sie nicht. Volk Israel hat den Bund gemacht mit den Gibeoniter, ohne den Herrn zu fragen. Gehen wir keine Bündnisse ein, ohne den Herrn zu fragen. Ganz schlechte Idee. Genau, und im 9,19 heisst nachher, sprachen alle Obersten zu der ganzen Gemeinde, wir haben ihnen geschworen bei dem Herrn, dem Gott Israels, darum können wir sie nicht antasten. Die Gibeoniter haben mit Lug und Trug und List einen Bund gemacht mit Israel und der hat verhebt. Die Gibeoniter sind zufrieden, die wohnen geblieben, man hat sie nicht ausgerottet. Und der Bund ist gestanden und nur weil der Saul jetzt tot ist, ist die Sünde vom Saul noch lange nicht tot. Ganz wichtig. Nur weil unsere Vorfahren gestorben sind, ist ihre Sünde noch nicht gestorben. Der Mose sagt ganz klar, die Sünde und der Fluch geht weiter bis ins 3. und 4. Glied. Bis in die 3. und 4. Generation. Und das ist bis heute so. finde ich, auch manchmal erst gerade mit jemandem im Geschäft diskutiert, der nicht gläubig ist.
Und war, genau.
Hat mir einfach so aufgesagt, das und das, immer in Scheidungen bei uns, immer wieder, es wiederholt sich, darum heirate ich gar nie. Dann dachte ich, ja. Dann, ja, das ist nachher auch, du willst wie den Fluch umgehen, aber es klingt ja gleich nicht. Nicht zu heiraten ist nicht die Idee vom Fluch umgehen von ganz vielen Scheidungen. Und merke immer, dass das Prinzip geht. Und merke mehr oder weniger viel. Genau wie der Vater. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Was auch immer für Sprüche da kommen. Es ist einfach so. Die Sachen gehen weiter in den Familien inne, ob wir das wollen oder nicht. Und nur Jesus kann die Gesetzmäßigkeit unterbrechen. Und sonst läuft das Programm. Wirklich wichtig zu hören. Nur Jesus kann die Gesetzmäßigkeit unterbrechen und er kann das. Für das ist er ans Kreuz. Aber wenn sie Jesus nicht unterbricht, dann ist das Programm gesetzt. Das Programm läuft. Und die Schuld trifft nicht immer den Täter, sondern die Nachfolger. Manchmal auch noch den Täter, aber auch noch die Nachfolger. Das sind wirklich geistliche Prinzipien, die hier sind. Ja. Der zweite Vers ist, da ließ der König die Gibeoniter rufen und sprach mit ihnen und so weiter. Aber der letzte Satz ist, jedoch suchte Saul sie auszurotten in seinem Eifer für Israel und Juda. Genau. Nicht mal aus schlechtem Ding raus, sondern in seinem Eifer für Israel und Juda wollte er sie ausrotten. Eigentlich unterstellt man ihm Saul sogar gute Absichten bei dem Ganzen. Aber wisst ihr, was das Gegenteil von gut ist? Ist gut gemeint. Es war nur gut gemeint. Es war nicht gut. Ganz wichtig, gut gemeint ist nicht gut. Und dann kommt der David und sagt zu der Gibeoniter, was soll ich für euch tun und womit soll ich in die Sühne arbeiten, dass ihr das Erbteil vom Herrn wieder segnen könnt. Mir denkt es noch wichtig, wenn wir Bündnis eingehen im Leben, tun plötzlich den Bündnispartner bestimmt nachher die Regeln. Ganz wichtig. Hier geht die ganze Situation aus dem David seinen Händen und Gibeoniter bestimmen, was jetzt läuft. Wenn wir Bündnis eingehen im Leben, können wir plötzlich nicht mehr selber bestimmen, sondern der andere hat das Recht, zu bestimmen, was jetzt läuft. Genau, ich habe die Gibeoniter auch Gott angeklagt und gesagt, das ist doch ein Bund mit uns und deine Leute halten sich nicht dran. Ja, genau. Die Gibeoniter sprachen zu ihm, es ist uns nicht um Gold noch Silber zu tun bei Saul und seinem Haus, auch steht es uns nicht zu, jemand zu töten in Israel. Er sprach, was wollt ihr dann, dass ich für euch tun soll? Also Geld haben sie nicht wollen. Mit Geld hätte man den Bündnisbruch nicht gut machen können. Doch da war irgendwo in Afrika so ein Völkermord. 1900 irgendetwas, die wollten noch Geld dafür. Wollen. Hier wollten sie kein Geld. Wollen. Genau, die Gibeoniter fühlen sich ungerecht behandelt. Wirklich wichtig wegen einem Bund, wo sie durch betrügerisch und lügnerisch erschlichen haben. Und mit wirklich, das kommt nachher noch ein bisschen mehr raus. Gut, und dann haben die Gibeoniter zum David gesagt, von dem Mann, der uns zunichte gemacht hat und der uns vertilgen wollte, dass uns nichts bleibe in allen Landen Israels, von seinen Söhnen soll man uns 7 Männer geben, dass wir sie hinrichten vor dem Herrn in Gibea Sauls, des Erwählten des Herrn. Der König sprach, ich will sie euch herausgeben. Das ist wirklich, also für uns ein Katastrophenwunsch. Lieber x Milliarden, als einfach 7 Männer, die das Leben noch nicht fertig gelebt haben. Auch für David war die Forderung politisch eine absolute Katastrophe, weil die sind aus dem Stamm Benjamin. Er war aus dem Stamm Juda, es waren nicht seine Verwandten, sondern er musste andere rausrücken. Genau. Er hat die 7 Männer gegeben. Es ist auch noch interessant, und Merab, wo ich mir eigentlich versprochen war vom Saul, von der sind 5 Söhne. Saul hat ihm David dann noch dazumal hat er eigentlich Merab bekommen, wo er den Goliath gewonnen hat. Und genau. Dann hat er Merab in einem anderen Mann gegeben, dafür hat er Michal bekommen. Ja.
Und die kenne ich ihn gehabt.
Die kenne ich ihn gehabt, genau. Ja. Genau, die Tat ist gemacht worden. Ich merke, die müssen wir glaub, gar nicht, ja, die können wir gar nicht beurteilen. Die war. Manchmal zahlen wir. Ja, wir auch, wenn ich einen Fluch treffe von den Vorfahren. Manchmal müssen wir zahlen. Ja. Was ich aber, das sagt der Marc noch mehr dazu. Was mir schon überlegt habe, mit welcher Kompromisslosigkeit Gott zu seinem Bund steht hier. Zu einem Bund, den er nicht gegeben hat. Wenn sie ihn gefragt hat, hat er gesagt, mache keinen Bund mit diesen Gibeonitern. Das sind gerade eure Nachbarn, die Jockel meinen, sie kommen von weit her. Sie sind gerade in eurem Land. Wenn sie ihn gefragt hat, hat er gesagt, mache keinen Bund mit ihnen. Der Bund ist der Lug und Trug erschlichen worden. Und eben, es war ein Bund, der eigentlich im Willen Gottes widersprochen hat. Und mir ist nachher einfach aufgefallen, wie unnachgiebig Gott so seinem Wort steht. Zu einem Wort, das in seinem Namen von jemand anderem gegeben worden ist. Das ist wie wenn irgendjemand für dich einen Natel-Vertrag ausfüllt und dann musst du nachher einfach zahlen, egal wie, was. Manchmal geht man doch auf so Sachen nie. Oder irgendjemand anderer macht, keine Ahnung. Du bist einfach drin. Und der Herr war einfach drin, weil sie gesagt haben, in seinem Namen. Was denkst du, wie unnachgiebig wird Gott zu einem Wort stehen, das er selber sagt? Wenn er hier über Leichen geht, zu etwas, das in seinem Namen ausgesprochen worden ist. Überleg dir mal, du musst ein bisschen studieren. Hier steht er zu einem Bund, das Volk Israel einfach gesagt hat, im Namen Gottes. Was denkst du, wie wird der Herr zu seinem Wort stehen? Und sag mir ein Wort, das der Herr gesagt hat, das nicht in Erfüllung wird gehen oder gegangen ist. Wenn der Herr sagt, bittet, so wird euch geben. Denkt ihr denn, er macht es oder macht es nicht, wenn es seine eigene Aussage ist? Oder wenn er sagt, ich werde euch den Sieg geben über das Böse. Wenn er über Leichen geht, auf so ein Wort, das in seinem Namen gesagt worden ist, wo er nie zugestimmt hat, wie kompromisslos wird er sich zu seinem selbst gesagten Wort stehen?
Ja, und die hören wir dann noch. Genau, die kommen auch bei dir noch. Das ist wichtig, nehmt das mit. Nehmt das mit. Und gleich möchte ich jetzt wirklich noch ein bisschen versuchen, auch die Schwierigkeit von diesem Text noch ein Stück weit näher zu bringen und zu zeigen, dass es gleich nicht so etwas Komisches ist. Nicht etwas Fans und nicht etwas Fremdes, sondern dass es ein Prinzip im Reich Gottes ist, das einfach so ist. Und ich bin überzeugt, gewisse von hier wissen schon ganz genau, von was sie reden. Wie sie es im eigenen Leben schon bereits erfahren haben. Und darum ist es mir wichtig, dass wir das verstehen und begreifen, was hier genau abgeht. Oder? Mal als erstes die Situation, die der David, zu mir ist es super gut gesehen, der David geht am richtigen Ort auf die richtige Art und Weise fragen und hat dann mit etwas zu dealen, das er nicht verbrochen hat. Und glaubt mir, ihr habt alle mit Sachen zu dealen, die ihr nicht verbrochen habt. Alle. Ganz sicher. Das ist etwas, das einfach so ist. Das ist ein Prinzip vom Leben, unabhängig, ob man den Herr kennt oder nicht. Und das, was mir erzählt hat von dieser Person, das ist ja nicht jemand, der den Herr kennt, aber er hat einfach das gesehen in seiner Familie, das Muster gemacht, okay, in das Muster wollte ich nicht fallen. Darum heirate ich gar nicht erst. Es ist keine Lösung. Wir wissen, dass es nicht die Lösung ist. Da gibt es eine andere Lösung. Oder? Und so gibt es einfach Situationen, wo er plötzlich entweder der Nachfolger oder der Nachkommen. Manchmal ist der Nachfolger oder der Nachkommen. Damit muss dealen. Das heisst, hier ist es so, dass der David als Nachfolger damit muss dealen und Nachkommen zahlen den Preis. Das ist auch wichtig. Und das ist etwas, was wir schon manchmal beobachtet haben. Nachkommen zahlen den Preis von dem, was früher war. Wichtig. Das ist so. Wer schon mal ein Befreiungsgebäck hat und etwas von seiner Familie hat schneiden lassen, weiss ganz genau, von was sie redet. Und der hat schon ganz einen Haufen da drin, die das hatten. Das ist das Prinzip. Und das ist genau das Prinzip, was es darum geht hier. Der Text ist ein Text, der extrem gut zum Thema Befreiungsdienst passt. Zum Erkennen, ja, was ist das Prinzip und was ist das Problem. Und jetzt ist es so, dass der Saul etwas gemacht hat in seinem Eifer. An jemandem, der einen Bund hatte. Ob jetzt der rechtmässig oder nicht rechtmässig erschlichen wurde, spielt gar keine Rolle. Weil der Bund steht. Das ist übrigens etwas auch so zum Thema Ehebund. Und genau dort greift es nämlich genau so und zwar ganz klar, konsequent, immer drin. Ob jetzt rechtmässig oder unrechtmässig, ob man richtig geraten ist oder nicht richtig geraten ist, man ist ein Bund eingegangen und Konsequenzen trägt man. Auf Folgen trägt man. Ob im unrechtmässigen Ehebund trägt man Konsequenzen. Ganz wichtig, das ist nicht so, dass es die dort nicht greift. Und das ist genau das. Das ist für mich ein einfaches Beispiel, um hier zu sagen, es spielt gar keine Rolle, welchen Weg um schlussendlich der Bund entstanden ist. Aber es ist einer da und der gilt. Und darum hat er entsprechend seine Konsequenzen. Das ist einfach so. Und seien wir ehrlich, das würde jeder bestätigen, egal ob er geheiratet geschieden ist oder ob er in einem Konkubinat gelegt hat und sich getrennt hat, du zahlst immer den gleichen Preis. Der Bund, der greift. Ob geheiratet oder nicht, spielt gar keine Rolle, weil dahinter ist ein geistiges Prinzip, der Herr sagt, wenn Mann und Frau eins Fleisch werden, sind sie eins und dann haben sie den Bund geschlossen miteinander. Egal ob geheiratet oder nicht. Und darum greift das so. Und tut da entsprechend so weh. Nachher, oder? Und so war der Bund hier jetzt gewesen, erschlichen, wie es mir gut dargelegt hat, damals, zur Zeit von Josua. Und der Saul in seinem Eifer, auch wieder das Eifer, gut gemeint, hat mich super gedacht, ist nicht die Lösung. Und jetzt muss der David damit dealen. Und jetzt kommt ganz etwas Wichtiges, wo man wichtig ist, dass es versteht. Was passiert ist, kann nur über Blut hier wieder gut gemacht werden. Es ist eine Blutschuld. Und eine Blutschuld kannst du nur mit Blut wieder gut machen. Es hat keine andere Lösung gegeben als tote Nachkommen vom Saul. Extrem wichtig, hört mich. Und jetzt müsst ihr ganz gut aufpassen, weil ich möchte jetzt zwei Elemente, zwei Prinzipien noch instellen. Das eine ist mal das Verständnis vom Thema Familie. Zur damaligen Zeit in dieser Kultur. Wir haben Italiener hier, die versteht viel mehr von was, oder zwei, die verstehen viel mehr von was wir reden. Wir reden ja davon, die Italiener, die Familie. Finde ich sensationell. Ich liebe es. Das war dort noch extremer gewesen. Und das ist nicht etwas, was einfach zufällig ist. Das gilt. Auch wenn wir individualistisch in der Schweiz leben, spielt das gar keine Rolle. Das Familienprinzip von der Gesamtsippe, die zusammengehört, gilt, was wir jetzt gesagt haben, bis ins dritte, vierte Glied kann der Fluch weitergehen. Der sagen 1000. Wichtig. Und man kann, das ist jetzt ganz, man kann jedem Glied den Fluch brechen. Aber man muss ihn erkennen. Sonst geht es nicht. Man kann jedem Glied den Fluch brechen. Nicht erst mit dritten, vierten. Kein Problem. Und das ist die Situation, das heisst, nicht der Saul per se ist schuldig, sondern die Sippe Sauls. Und es bleibt auf der Sippe Saul bleibt das hocken. Inklusive all seinen Nachkommen. Nicht Kisch. Dort wird er zwar begraben. Interessant ist, finde ich auch spannend, beim Vater. Nicht beim Kisch, sondern beim Saul fängt es an. Es kann auch, wichtig, kann bei uns anfangen. So ein Ärgernis. Ich versuche auch noch zwei Geschichten zu erzählen, dass ihr versucht, ein bisschen zu begreifen, um was es genau geht konkret. Aber zuerst einmal mit dem Thema Familie, ganz wichtig. Und dort ist es so, dass einfach das als Familienschuld vorhanden ist, oder? Und vielleicht kennt ihr den Begriff Familienfehde, nicht Familienfete, sondern Familienfehde. Ist nicht das Gleiche. He? Wichtig. Eine Familienfehde ist etwas, das über Generationen gehen kann. Wo genau das, was ich jetzt beschrieben habe, greift. Das ist genau das, was dir passiert. Und gewisse von diesen Kindern haben gar nichts zu tun mit dem, was der Vater oder der Grossvater verbrochen hat. Aber sie sind gleich Teil von dieser Familie Fehde und zahlen genau gleich den Preis. Und genau so ist es. Und ich sage jetzt plötzlich, der Text ist gar nicht fremd, der ist sensationell wichtig zum Verständnis, was in den geistlichen Dimensionen abgeht in diesem Zusammenhang. Und ob jetzt ein Bund oder ein Versprechen, spielt keine Rolle. Ein Versprechen wird auch gehalten. Und ein Schwur sowieso. Und ihr kennt auch die Filme mit diesen Schwüren und weiss nicht was aus. Und kennt auch sehr wahrscheinlich die Thematik, wenn man etwas mit Blut besiegelt. Leute, das greift. Das greift ganz konsequent. Und es kann sein, dass in euren Vorgeschichten, in euren Vorfahren, irgendjemand das mal gemacht hat. Wir haben schon mehrfach Gebet für Leute, die gemerkt haben, es ist eine Blutschuld vorhanden, weil man irgendjemand verschrieben hat. Zum Teil sogar dem Teufel verschrieben hat. Das ist kein Witz. Und das greift. Das greift absolut. Das ist nicht so eine Hokus-Pokus-Geschichte, die man da nur in den Horrorfilmen sieht. Nein, das ist Realität. Und das greift. Und dort kannst du nicht einfach mit einem Fünfliber und mit einem guten Gespräch das wieder gut machen. Der Teufel sagt, dort ist Blut drauf und ich habe das Recht auf das Blut. Und ich sage euch eins, jetzt müsst ihr genau hören, er hat es. Er hat es. Wir haben es gegeben und er hat es. Wir können nur etwas machen, wir können es nur umschreiben. Wir können es nicht auflösen. Wir können eine Blutschuld oder einen Fluch oder ein Versprechen nie, wenn es so geschlossen ist, auflösen. Das geht nicht. Wir können es nur umschreiben. Auf Jesus Christus. Und dann sind wir frei. Weil genau für das hat er gezahlt. Und das ist die einzige Lösung. Die einzig wahre Lösung für so eine Situation. In unserem Leben. Und das hat es immer wieder gegeben. Und ist etwas, das man nicht vergessen darf. Das greift heute zu 100%, genau gleich wie damals, wie genau im Mittelalter, wo es schon traurig ausgemalt wird. Es ist genau so. Und darum ist es so wichtig zu verstehen. Und darum ist es auch hier so, dass leider nur durch den Tod der Söhne aus der Sippe Saul eine Sühne geschaffen werden konnte. Ist gar nicht anders gegangen. Zum Glück haben wir Jesus Christus. Sonst hätten wir ein ernsthaftes Problem. Und dann müssten wir im dümmsten Fall unser Kind opfern. Klingt jetzt mega schräg, aber es ist ein Prinzip. Der Herr ist konsequent. Er wird es nie ändern. Er wird es genau gewusst. Ich bringe euch eine Lösung, die geht. Das nennt sich Gnade. Ein sensationelles Rahmenthema, jetzt nicht gewusst. Ein sensationelles Rahmenthema, Gnade. Jesus Christus, der gekommen ist und die Lösung gebracht hat. Ohne das hätten wir einfach alles schlicht und greifend verloren und probieren wir wirklich nicht einen Millimeter näher zu kommen. Da wird nicht wirklich. Das heisst, irgendwo bemühe dich nicht weich zu werden, da spare deine Klugheit. Genau, bemühe dich nicht gerecht zu werden, da spare deine Klugheit. Und das geht nämlich auch nicht. Es geht nur mit Jesus Christus. Und das ist die Situation, die wir jetzt hier haben. Und die Situation ist etwas, wo wir uns wirklich damit auseinandersetzen müssen, wenn wir über unser Leben schauen, persönlich oder auch vorfahrentechnisch. Es gibt in meiner Familiengeschichte gewisse Sachen, die gehen ich nicht an. Das ist klar. Aber die musste ich eliminieren und erledigen, damit die nicht weitergehen. Und gewisse Sachen, wenn der ein bisschen weiser und ein bisschen mehr lernen denken. Und gab vom Denken entwickelt. Ich muss so gut gesehen haben, fängt an, Sachen erkennen in euren Kindern, die ihr eigentlich schon im Vater gesehen habt. Und dort würde ich ganz fest davon her schauen. Und dort würde ich ganz speziell darauf schauen, ups, wenn es der Segen vom Herrn ist, Halleluja, dann geht tausend Generationen weiter. Wenn der Grossvater predigt hat, oder der Mann predigt, oder der Sohn auch predigt, dann sage ich Halleluja, Amen, go for it, preach, brother, preach, preach, son, preach. Oder? Wenn aber der Urgroßvater, ich kenne ihn zum Glück nicht, also das ist jetzt nur ein Fiktiv, ein Ehebruchproblem gehabt und der Vater ein Ehebruchproblem und ich ein Ehebruchproblem gehabt und du merkst, dass der andere immer umschwarlänzen mit all drei Frauen, dann denkst du, sollte man vielleicht schauen. Ist es Family-Issue? Family-Issue muss man brechen und mit dem Herr lösen. Alles andere geht nicht, oder? Und je nachdem, haben wir unsere Geschichten, darf man nicht vergessen, auch okkulte Hintergründe. Und dort sind wir dann ganz, ganz nach und schnell beim Blut. Und dann geht es nur darum, dann muss man das umschreiben, es geht nicht anders. Es muss nicht immer so heftig und brutal sein. Gegen, ich gebe euch ein eigenes persönliches Beispiel aus meinem Leben, was kann passieren zum Thema Fluch. Kennt ihr das Movie Christine von Steven Spielberg? Hey, gut, also habt ihr alle Glück. Du kennst es nicht? Hey! Da geht es um einen jungen, gemobbten Teenager, 16 in Amerika, der ein Auto bekommt, das sich für ihn rächt. Und das Auto wird zum Partner von dem jungen Mann, der 16 ist, bekommt man die Hühnerhaut, ich sage nachher auch warum. Und der rächt sich nachher an denen, die ihn mobben. So klassischer Steven Spielberg Horrorplot. Mega cool. Ich habe Jahre, Jahrzehnte lang Angst gehabt, vor einem Auto abzocken. Weil ich denke, das läuft jetzt gerade an. Und plötzlich habe ich gemerkt, wo es herkommt. Das Movie hat etwas gemacht in mir, das nicht gut war. Ich musste das lösen. Müssen. Mit anderen Movies haben wir es auch festgestellt. Und ich habe sie dann fortgeschossen, weil ich gemerkt habe, sie tun mir nicht gut. Und tun der Familie nicht gut. Und das ist ein konsequenter Weg, um solche Einflüsse zu brechen. Ist nicht etwas Fernes. Ist ganz nah, persönlich bei mir, persönlich passiert. Es gibt Sachen, die wir in unserem Haushalt haben, die nicht in unserem Haushalt gehören. Und wir haben vor kurzem ein Gespräch gehabt mit jemandem, du, wir haben jetzt gerade von jemandem als Dank ein Geschenk bekommen, ein Marienbildgeschenk, das schon über manche Generationen gegangen ist, das dann heilig ist. Hey, das Bild ist belastet. Hä? Das ist ein hundertprozentiger Given. Aber ganz sicher. Und ich mache mir eine Situation, in der ich bei jemandem zu Besuch war, wo ein Papstschrein gestanden ist. Und aus Versehen hat einer von unseren kleinen Buben namens Jeremy einfach, wie er ist, einfach schauen und so. Und die Atmosphäre einfach. Die ist völlig eingefroren. Weil der das Bild angelenkt hat. Ja, das sind 2 oder 3. Mega klein. Leute, die Sachen sind absolut präsent in unserem Leben. Und genau um solche Sachen geht es hier. Dass wir die nicht machen, dass wir die Bünde nicht schließen, dass wir nicht die Abmachungen eingehen. Und der David hat eine absolut bescheidene Situation hier. Er hat, und das ist ganz wichtig, das ist auch ganz wichtig, muss ich betonen, er hat die Situation, dass aufgrund von einem Versprechen, wo nicht eingehalten wird, ein Urteil kommt. Nicht aufgrund von einem Gesetzesbruch, he? Versteht mich richtig. Es ist nicht so, dass der Saul ein Gesetz vom Herrn gebrochen hat, sondern nur eine Abmachung. Einfach nur, dass er das denkt. Er hat nur eine Abmachung gebrochen. Es steht nicht in den 10 Geboten in diesem Zusammenhang oder im ganzen Gesetzesbuch. Aber es war eine Abmachung gewesen, und die hat er gebrochen und die hat Konsequenzen gehabt. Und jetzt ist David dort und muss das reden. Und er hat auch eine Abmachung. Mit dem Jonathan wegen Mephibosheth. Hä? Er kann also Mephibosheth nicht opfern. Nicht, dass er will, er kann nicht auslesen. Hey, versteht mich richtig, es ist eine Blutschuld, wird nur mit Blut gesünd. Und jetzt steht er zwischen zwei Bund, zwischen zwei Versprechen, muss sich dort zwischendurch manövrieren. Aber mega mühsam. Je mehr Versprechen, ich verspreche, ich verspreche. Ist nicht so lustig, es ist henne heikel. Die kommen wirklich quer in die Linie und zwar extrem gefährlich. Darum sagt Jesus folgende Aussage. Matthäus 5, 33 bis 37. Ihr habt weiter gehört, dass wir halt gesagt haben, du sollst keinen falschen Eid schwören, sollst dem Herrn deinen Eid halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch sollst du nicht bei deinem Haupt schwören, denn du vermagst nicht ein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Also nachhaltig sowieso nicht, immer noch heute nicht, gilt immer noch. He? Eure Rede aber sei, ja, ja, nein, nein, was darüber ist vom Übel. Kommt schon wieder. Kein Schwur. Kein Schwur. Grundsätzlich nicht. Und kein Bündnis, das nicht wirklich dir überlegt hast, wer dein Bündnispartner ist und was für ein Risiko mit diesem Bündnis eingehst. Hä? Extrem wichtig. Der Salomo. Warum macht der Salomo? So gut, wie es letztes Mal gesagt hat, der Salomo hat beobachtet. Der Papa muss jetzt das Bündnis, das er gemacht hat. Und er sagt dort, wenn du Bürger bist, schau, dass du so schnell wie möglich aus dem rauskommst. Und werdet nie Bürger für jemanden. Sagt ihr den Sprüchen mehrfach? Keine Bürgerin, keine Bündnisse, keine Versprechen, keine Schwüre, keine Abmachungen. Einfach so. Einfach nicht machen. Weil du zahlst den Preis. Und manchmal zahlen deine Kinder oder deine Grosskinder den Preis. Darum überlegt euch wahnsinnig gut, was ihr macht. Extrem wichtig. Und ich hoffe, die haben gemerkt, dass der Text nicht ganz so fremd ist jetzt. Sondern dass er extrem persönlich in unsere Situation hineinredet und uns wirklich eine Lösung vom Problem zeigt, auf das der Herr uns wieder gnädig wird. Weil das ist auch so. In den Bereichen, wo wir Konsequenzen tragen oder ein Bündnis falsch geschlossen haben, zahlen wir auch den Preis für Ungnade Gottes. Der ist nicht weg. Der ist dann weg, wenn wir das Bündnis auflösen und umschreiben und Buße tun und es nicht mehr machen und je nachdem gewisse Sachen vernichten. Musik, Bilder, was auch immer, andere Gegenstände. Und über uns Muslime beten. Leute, auch etwas. Es ist so in häuserhaften Sachen. Ist es so? Ist kein Witz. He? Selber persönlich mehrfach interessant und gespenstig erlebt. Literally. Von dem, es ist so. Und dort gibt es nur eine Lösung. Genau das. Der Herr fragen, Herr, wo ist der Schlüssel? Und nachher lösen, brechen, umschreiben, trennen. Und dann können wir weiterlaufen. Und so ist es gegangen. Und so ist es dem David gegangen. Und? Da. Danach wurde Gott dem Land wieder gnädig. Und in dieser Gnade hat er ganz viele coole Sachen gesagt.
Genau, ich habe einfach noch ein paar Verheißungen rausgesucht, die der Herr gesagt hat. Nicht, die in seinem Namen gesagt worden sind, sondern die er gesagt hat. Man muss sich wirklich Mut machen, wenn wir auf seiner Seite sind. Er wird die Versprechen halten. Ob wir davon profitieren oder nicht, ist unsere Entscheidung. Da steht in Matthäus 7,7: Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. 1. Johannes 2,25: Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Lukas 18,27: Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Hesekiel 36,26: Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. 1. Johannes 1,9: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Psalm 34,5: Da ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Jesaja 49,25 b: Ich selbst will deinen Gegnern entgegentreten und deinen Söhnen helfen. Psalm 84,12: Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Johannes 14, 2-3: In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass auch ihr seid, wo ich bin. Und Offenbarung 3,5. Wer überwindet, soll mit weißen Kleidern angetan werden, und ich werde seinen Namen nicht austilgen aus dem Buch des Lebens, und ich will seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln.